HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Janice Jakait, Atlantikbezwingerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Janice Jakait, Sie haben jetzt viele Medienauftritte zu absolvieren nach Ihrer Tour über den Atlantik von Portugal nach Barbados in der Karibik. 90 Tage, 5 Stunden und 9 Minuten hat der Ego-Trip, wie Sie es selbst bezeichnen, gedauert. Das Ganze übrigens, und das muss ich an der Stelle dazu sagen, ohne Begleitboot, Mutterseelen allein, 6500 Kilometer auf dem salzigen Wasser. Losgerudert sind Sie im Dezember 2011, angekommen im Februar 2012. Danach haben Sie ein Buch geschrieben über dieses Erlebnis. Jetzt sitzen Sie hier ganz trocken und unsalzig im Studio von HR2 Kultur. Wie geht es Ihnen?
Eigentlich ganz gut im Moment, ja. Das Buch ist jetzt erschienen, das heißt, der große Ballast fällt natürlich erstmal ab. Die großen Erwartungen, was kommt als nächstes. Und jetzt bin ich ein bisschen freigeschwommen und schaue einfach, was passiert.
Das ist ja schon eine Weile her. Das muss verarbeitet werden. Sie haben das auch in Ihrem Buch verarbeitet. Da kommen wir noch zu. Wir widmen uns voll und ganz diesem Buch. Ich will ein bisschen zu den Anfängen. Sie sind 1977 geboren, sind gestartet zu dieser Tour de Force mit Mitte 30. Geplant haben Sie das aber 10 Jahre lang. Das heißt, da waren Sie Mitte 20. Und mich interessiert, wie lange war der Plan schon in Ihnen? War das schon ein ganz uralter Traum oder haben Sie Mitte 20 gesagt, hey, ich will mal was anderes machen?
Ich war schon immer ein extremer Mensch. Das heißt, das Fernweh gehört auch ein bisschen dazu, die Weite suchen, vielleicht auch mich selbst finden dabei. Das war immer der Wunsch. Es hat aber tatsächlich doch gedauert, bis ich dann so 32 war oder über 30, so dieses kritische Alter, bis dieser Funke, den ich ja im Kopf schon hatte, auf genug Stroh getroffen ist, auf altes, trockenes Stroh, das sich entzündet hat. Und ich war tatsächlich mit Mitte 30, Anfang Mitte 30 in der nächsten schweren Lebenskrise. Es hatte eine die nächste gejagt und die war dann einfach schwer genug, dass ich dachte, ich müsste mal sowas Verrücktes machen, um glücklich zu werden.
Eine Lebenskrise heißt das? Ja, so mit 30 überlegt man ja, Kind oder nicht Kind, Beziehung, ja oder nein, was mache ich beruflich, ja, gehe ich in die Richtung oder in die Richtung, meinen Sie das?
Das waren die Fragen, die ich mit daraus genommen habe, weil ich eigentlich gedacht habe, dass die Antworten der Schlüssel zum Glück sind. Ich habe nur neue Fragen da draußen gefunden, die ich nicht erwartet habe. Und das sind ganz andere Fragen. Und die haben nichts mit Familienplanung, nichts mit Berufsplanung zu tun, sondern die haben nur mit mir zu tun. Und es sind diese ganz profunden, etwas kitschigen Fragen für mich gewesen. Wer bin ich eigentlich? Und wer macht eigentlich dieses Problem oder diese dauernden Probleme, die ich habe? Wer ist verantwortlich für diese wirklich schlimmen Lebenskrisen, die ich immer wieder habe? Ich bin ja Depression zu Depression gestützt.
Und was hatten Sie für Lebenskrisen? Was hatten Sie für schwierige Phasen? Job hingeschmissen, zutiefst unglücklich, Schokolade gegessen, nicht mehr rausgegangen?
Ja, das ist die harmlose Version, ja. Also ich hatte, glaube ich, wirklich massive Depressionen. Ich hatte körperliche Beschwerden, psychosomatische Beschwerden. Mein ganzes Leben war Kampf und Krampf. Ich wollte morgens nicht mehr aus dem Bett, bin auch kaum noch hochgekommen. Man muss trotzdem dann die Maske aufziehen und lächeln und durchs Leben. Ich habe den einen Job gekündigt, habe mich selbstständig gemacht. Natürlich war das auch nur eine Flucht, die nirgendwo hin geführt hat.
Jedenfalls nicht ins Glück.
Nee. Das Schlimme war ja eigentlich, dass ich gar keine Hoffnung mehr hatte, eine andere Seite kennenzulernen. Also dass man da aus diesem ständigen Getriebensein überhaupt mal noch wieder rauskommen darf, dass man mal gesund sein darf, dass man mal glücklich sein darf, vielleicht verliebt sein darf. Das Wort Liebe ist ja auch etwas, das mich beschäftigt hat. Ja, es war eine Verzweiflungstat eigentlich, da rauszugehen.
Wir wollen an dieser Stelle schon mal sagen, wie das Buch heißt, Tosende Stille. Wir kommen auf den Titel später nochmal zurück. Ich möchte nur jetzt schon mal das verraten, wie das Buch überhaupt heißt, über das wir hier reden. Tosende Stille. Bifröst heißt Ihr Boot, 7 Meter lang, 2 Meter breit. Was bedeutet der Name?
Bifröst kommt aus der nordischen Mythologie und bedeutet eigentlich übersetzt so viel wie die schwankende Regenbogenbrücke oder Himmelsbrücke, die eigentlich die Erdenwelt mit der Götterwelt, also Asgard mit Midgard, verbindet. Und ich fand es eigentlich eine schöne Analogie, dieser Reise, dieses Boot ist ja ständig schwankend und es verbindet zwar zwei Kontinente, aber vielleicht verbindet es auch mein altes mit meinem neuen Leben, vielleicht verbindet es mein konditioniertes Erdwesen mit dem, was dahinter liegt. Ich hatte so viele Konzepte im Kopf, irgendwie passte es.
Sie sind ja übrigens die erste Deutsche, die das gewagt hat. Nun habe ich mich gefragt, so ein Ruderboot über den Atlantik, oh weia. Wie muss das denn aussehen? Also man muss da kochen, leben, man muss da Monate drauf verbringen. Was hat dieses Boot, was andere Ruderboote nicht haben?
Der Unterschied ist, glaube ich, dieses Ruderboot hat keinen Hafen mehr im Rücken. Das heißt, auf diesem Ruderboot muss man halt durchhalten, man kann nicht umkehren. Es ist 7 Meter lang, das hört sich viel an, aber wenn man es auf dem Bild sieht, ist es nicht viel. An der breitesten Stelle, da wo die Ruder an die Dollen kommen, ist es 1,80 Meter. Es ist natürlich etwas schwerer als ein Standard-Holzruderboot auf dem Rhein. Aber entsprechend mehr Kraft braucht es. Und dann sitzt man eben 12 Stunden am Tag, verbrennt 8000 Kalorien in der Hitze und in der Nässe und rudert nach Barbados.
Ja, man rudert mal nach Barbados, kein Problem. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das macht man mal eben schnell. Nein, das macht man nicht mal eben schnell. Denn man muss rudern und meine schreckliche Vorstellung war, und das muss ich Sie unbedingt fragen, man kann ja auch nicht ankern. Man kann nur einen Treibanker werfen. Aber dieser Atlantik ist ja auch sehr, sehr tief. Es ist ja kein Teich, sondern ein Meer von 10 Kilometer Tiefe. Und wenn ich mal in Ruhe schlafen möchte, geht das überhaupt nicht. Wie haben Sie das gemacht?
Es ist unmöglich, da wirklich anzuhalten. Solange das natürlich jetzt nur ein bisschen Wind ist, der mich da in irgendeine Richtung treiben will, ob das jetzt die richtige oder falsche ist, sei mal dahingestellt, ist das okay. Dann verliert man vielleicht nachts mal so 10 Seemeilen, die muss man am nächsten Tag halt wieder doppelt nochmal nachrudern. Schlimm wird es, wenn es wirklich stürmisch wird und bei 50 Knoten Wind mit 8 Meter Wellen nachts.
50 Knoten Wind sind?
Ich würde es Pi mal Daumen verdoppeln, also irgendwas zwischen 90 und 100 Stundenkilometern. Das ist anständig und dann sind die Wellen auch anständig hoch. Und wenn dann der Wind natürlich aus der falschen Richtung kommt und meist ist das von der Seite, das heißt, er überspült das Boot von der Seite, es fängt dann an zu rollen. Entsprechend muss man versuchen oder kann versuchen, über Fallschirm, Sturmanker oder normale Schleppanker oder Treibanker das Boot irgendwie in den Wellen zu halten mit dem Bug. Aber das ist natürlich ja eine Wissenschaft für sich und man kann es versuchen, letztlich entscheidet das Meer, entscheidet das Wetter, wo man hin muss und soll. Irgendwann muss ich halt mal schlafen und kann nicht rudern.
Wie ist denn das so mit der Angst?
Das war eine Reise der Ängste, um nicht zu sagen, eine Reise der Panik eigentlich. Ich war ein Kontrollfreak. Und Angst hat ja viel mit Kontrolle zu tun. Wenn man glaubt, man kann alles kontrollieren und begreift, man hat keine Kontrolle, dann bekommt man ja Angst. Natürlich hat sich dieser Kontrolltrieb auf dem Meer ja exponentiert und ich habe massivste Panikattacken gehabt. Das ging ja auch gleich am ersten Tag los, als ich abgetrieben wurde in ein Verkehrstrennungsgebiet. Das ist eine Art Autobahn mit 4 Spuren. Da fahren Schiffe lang, hunderte pro Tag, wie auch in Perlenketten und die sind 200 bis 300 Meter lang, diese Schiffe. Und ich muss da durchmanövrieren wie so eine Schnecke in Kältestarre. Hab schwer halluziniert, weil ich die Medikamente gegen die Seekrankheit überdosiert habe und habe dann meine ersten heftigen Panikattacken in diesem hilflosen Stück Zustand, das ich noch war, durchleben müssen und hatte 2 Optionen. Entweder man springt irgendwann über Bord, weil Hilfe rufen wollte ich ab irgendeinem Punkt auch nicht mehr, kann man ja auch nicht mehr, irgendwann kommt keiner mehr, oder man setzt sich mit den Ängsten auseinander und ich glaube, ich habe das Zweitere gemacht.
Janice Jakert, ich habe das Buch gelesen und habe mich die ganze Zeit gefragt, boah, wie kann man sowas machen? Gerade diese ersten Tage, die müssen ja bretthart gewesen sein, weil sie da die Medikamente eben überdosiert hat. Sie haben 15 Kilogramm Medikamente mitgenommen und 250 Kilogramm Lebensmittel. Mhm. 15 Kilogramm Medikamente, das fand ich jetzt ein bisschen viel. Braucht man das?
Als Kontrollfreak, ja. Und man muss auch genau wissen, wofür jedes einzelne Medikament gut ist. Und ich wollte als Kontrollfreak für jeden kleinen Zwischenfall gewappnet sein. Und man braucht schon eine ganze Menge und es kann eben viel schief gehen. Es kann einiges passieren, das sich schwer kontrollieren lässt, schwere Verletzungen. Also man sollte tatsächlich ein großes Medikamentenkit dabei haben. Meines war natürlich, wer mich kennt, der weiß das, etwas größer als die der anderen, die auf den Ozean gehen. Aber ja, gehört dazu.
Ich finde die ersten Tage tatsächlich sehr dramatisch. Also aufhören war keine Option.
Ich glaube, ich wäre eher über Bord gesprungen, als noch jemanden zu holen, der sein Leben riskiert, um mich zu retten. Und der Stolz, und das hätte nicht.
Nee. So habe ich es auch gelesen. Das war keine Option. Also irgendwie Augen zu und durch.
Darf man heute ja so sagen, ja.
War so, oder?
Ja, ich war ein Häufchen elend und ich war mit mir selbst überfordert. Und ich glaube, ich hätte keine klugen Entscheidungen treffen können in so einem Zustand. Bin froh, dass ich sie nicht treffen musste oder dass mir das, ich mag das Wort Glück nicht, aber dass mir das Schicksal doch geholfen hat, über diese Momente wegzukommen und danach wieder das Positive zu sehen und ja, weiterzumachen.
Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, Wasser ist gar nicht Ihr Element.
Ich kann nicht mal richtig schwimmen.
Das Sie schwimmen auch nicht gerne.
Und das ich ist bin schon auch keine Sportlerin und ich rauche noch dazu. Jetzt haben wir alles, glaube ich, angesprochen.
Na,
ich
bin da der kommt Anti-Held. Noch mehr. Da kommt noch mehr.
Sie haben noch mehr gefunden. Oh
yeah. Ja, also Sie schwimmen nicht gerne und Sie haben das ja auch kaum getan. Sie waren ja meistens waren Sie an Bord. Wir reden darüber gleich noch. Sie haben viele Lebensmittel mitgenommen, Sie haben viele Medikamente mitgenommen und Sie haben auch viel Musik mitgenommen. Die ist gleich mal nass geworden. Das war bedauerlich. Dann blieb Ihnen nur noch der MP3-Player.
Nee, der MP3-Player ist kaputt gegangen.
Ach, der war nass. Der war kaputt, genau.
Oder was heißt kaputt gegangen? Ich hatte ihn resettet aus Versehen. Und ich hatte nur noch das Mobiltelefon, das ja keinen Empfang mehr hat. Aber da waren noch ein paar Titel drauf. Aber es waren nicht mehr viele.
Aber unter anderem Schickeria von der Spider-Murphy-Gang. Das ist ein Song, den Sie immer gehört haben. Und der gefällt Ihnen. Warum?
Weil er mir früher nicht mehr gefallen hat. Ich habe diesen Song wirklich nicht mehr hören können. Es war einfach too much. Nun war das blöderweise einer der Songs, die noch übrig geblieben sind und irgendwann arrangiert man sich, man lernt diesen Song neu kennen und irgendwann tanzt man dann wirklich in haushohen Wellen an Bord zu diesem Song. Also es ist eigentlich der Song dieser Reise geworden und es ist einfach, ja, er transportiert, glaube ich, mehr, als ich ihm andichten wollte und ich habe ihn hunderte Male gehört inzwischen und ja, es ist mein Rudersong geworden, kann man so sagen.
Dann hören wir den jetzt mal.
Ja, in Schwabing gibt's Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leute die und mir es gar nicht nein. Schickeria, in Schickeria. Jeder spielt einen Superstar und sauft dann Shampoos an der Bar in der Schickeria. Schick, 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 schick,
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Janice Jackheit, Atlantikbezwingerin und Buchautorin. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Wir haben Sie gerade gehört, Janice Jackheit, Ihre Lieblingsmusik an Bord. Und wir haben auch gehört, dass Sie 15 Kilogramm Medikamente mit hatten. Ich denke ja immer, ich hätte ganz viele Beruhigungsmittel und Schmerzmittel vor allen Dingen gebraucht, um dieses Unternehmen zu starten. Sie auch, ne?
Das habe ich auch gedacht, ja. Und hat es auch dabei.
Hat auch gestimmt.
Es waren zu wenig am Schluss, ja. War aber auch gut so, glaube ich. Dann muss man irgendwann, ja, das Thema Lärm war natürlich in vielerlei Hinsicht ein Thema an Bord. Und der Lärm in meinem Kopf war ein großes Thema. Und um den still zu bekommen, habe ich irgendwann auf Beruhigungstabletten zurückgreifen müssen. Und Gott sei Dank waren sie irgendwann alle. Dann habe ich nämlich einen anderen Weg finden müssen, habe den Lautstärkenregler im Kopf suchen müssen. Und ich glaube, von daher war es schon gut, dass es nicht genug waren.
Sie sind in Portimão in Portugal an Bord gegangen im Dezember 2011. Hatten Sie da eigentlich weiche Knie? Können Sie sich erinnern, was das für ein Gefühl war?
Also es fühlte sich wirklich so an. Man hat natürlich viele Pläne, wie man sich verabschieden möchte und wem man zuwinken möchte und wem man noch einen Kuss zuwerfen möchte. Aber letztlich fühlte es sich so an, als wäre ich von der Bühne gefallen und während dem Sturz in einer Seifenblase gelandet. Und mit der bin ich dann irgendwie von Moment zu Moment hinausgeweht worden. Ich hatte es im Buch, glaube ich, geschrieben, es fühlte sich so an wie auf dem Rücken eines Zirkuspferdes, das in der Manege durch Feuerringe springt. Das war jetzt ein bisschen überzogen, aber so hat es sich angefühlt. Man springt von Moment zu Moment und irgendwann ist man plötzlich draußen und plötzlich ist kein Hafen mehr da und man ist plötzlich ganz allein und die Wellen sehr hoch und dann ist man wieder da und realisiert, oh, was habe ich jetzt für einen Mist gebaut.
Was hat eigentlich Ihre Mutter dazu gesagt, als Ihre Mutter gemerkt hat, das ist meiner Tochter ernst?
Gut, ich hatte sie ja frühzeitig gesagt, da gab es noch genug Platz nach hinten, wo sie natürlich immer weggeschoben hat und gesagt hat, naja, es ist noch viel Zeit bis dahin. Und dann kam es näher. Auf der anderen Seite habe ich sie eben auch mitgenommen im Vorbereitungsprozess. Also sie wussten, ich bin nicht wirklich nur leichtsinnig, sondern auch wirklich sehr gut vorbereitet. Das nimmt natürlich ein bisschen die Angst und gibt Vertrauen. Auf der anderen Seite, meine Mutter kennt diese andere Seite. Sie weiß, dass ich eine Getriebene war und dass ich in meinem Leben sehr unglücklich bin. Ja, ich glaube, sie hat auf der anderen Seite gehofft, dass ich mich da draußen doch selbst finde. Von daher war es einfach eine Ambivalenz zwischen Angst und Hoffnung und am Ende natürlich Stolz und auch mein Papa natürlich sehr stolz, als ich in Barbados angekommen bin.
Ich habe das gelesen, Ihre Mutter ist Lehrerin und hat nicht frei bekommen. Das fand ich ja hart.
Da möchte ich mich am besten gar nicht dazu äußern, weil ich fand das auch sehr hart. Aber da hat das Schulamt wohl eine andere Meinung gehabt und da geht es eben, ja.
Die einzige Deutsche, die ein solches Unternehmen wagt und dann wohlbehalten wiederkommt, nicht als Leiche, hätte ja auch sein können. Mhm. Und ein großer Bahnhof im Hafen. Und Sie haben es ja mit letzter Kraft geschafft. Ohne fremde Hilfe haben Sie es geschafft, an den Steg zu kommen. Mhm. Und Ihre Mutter ist nicht dabei. Also das fand ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist, da habe ich auch mich eine Weile mit auseinandersetzen müssen, auch vorher schon, weil es vorher klar war, dass sie nicht frei bekommt. Und das ist halt unsere Welt heute. Und ich versuche eben auch mit dem Buch diese Betonköpfe ein bisschen aufzuweichen. Nur ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass solche Betonköpfe solche Bücher lesen. Ich glaube, die sitzen eher in ihrem Bürosessel und Bürostuhl und urteilen über andere Abenteurer und erzählen denen, wie die Welt funktioniert und
vielleicht
segeln
hören die Radio.
Im Bürostuhl.
Vielleicht hören die Radio. Das wäre
ja
schön.
Ja, es wäre zu hoffen, aber ja.
Sie hatten viel zu essen dabei, 250 Kilogramm Lebensmittel. Dabei haben Sie so einen gewissen Frische-Effekt mit den Sprossen erzielt. Mhm. Das finde ich auch ganz nett. Überall so ein bisschen Sprossen drüber gestreut und schon ist das leckerer. Und Sie haben vor allen Dingen von Senf geträumt. Warum haben Sie nicht einfach ein Tübchen Senf mitgenommen?
Ich bin davon ausgegangen, ich weiß gar nicht mehr, nach 2 Wochen war es, glaube ich, müsste jetzt selbst im Buch nachlesen. Ich habe Bierschinken gefunden in der Dose und das ist natürlich nach so viel Gefrier getrockneter Nahrung und Schokolade ist das natürlich ein Genuss. Mm. Und ich habe dann diesen Bierschinken diniert und hätte Lust auf Senf gehabt. Ich war auch sicher, ich habe welchen an Bord, aber ich hatte keinen an Bord. Ich hatte alles an Bord, Zigaretten und sogar Schnaps habe ich gefunden, aber ich hatte keinen Senf an Bord. Und dieser Senf hat mich durch die Träume verfolgt. Ich war im Senfland und war so ein verrückter Traum, nachdem der Kopf sich dann gesehnt hat und lässt dann nicht mehr los.
Und wie viele Töpfe Senf haben Sie inzwischen geschenkt bekommen?
Jetzt, wo Sie es sagen, noch keinen. Och. Vielleicht sollten wir mal die Hörer aufrufen.
Ja, nein,
bitte nicht.
Mit der Kocherei stelle ich mir das schwierig vor. Bei Windstärke 8 oder 9 dürfte ja der Kocher arg ins Trudeln kommen. Dann gibt es eben im Hause Janice Jackheit kalte Platte. Da haben Sie ja auch nicht viel Federlesens gemacht. Sind Sie denn immer satt geworden?
Ja, oft zu satt. Was heißt satt? Ich habe schon immer das Problem, dass ich ein Mangel oder ein fehlendes Sättigungsgefühl hatte. Von daher, das ist natürlich dann da draußen, wenn man 8000 Kalorien reinstopft in sich, schwierig herauszufinden, wann ist man satt und wann ist man übersatt. Und mein Indikator war immer im Leben Schmerz. Wenn ich Schmerzen im Bauch hatte, wusste ich, ich bin satt. Das ist heute anders. Aber
Schmerzen im Bauch?
Ja, wenn man einfach merkt, jetzt der Magen drückt richtig und es tut weh, dann war das für mich mein Ersatz für dieses Sättigungsgefühl. Und ich habe mir das jahrelang antrainiert. Das ist nicht gut für den Körper, wenn man das macht. Und auf die so einem Boot ist das schwierig, wenn man wirklich den ganzen Tag nur stopfen muss, um diese ganzen Kalorien da reinzubekommen. Und die auch teilweise zweimal stopfen muss, wenn man sie über die Reling dann wieder rauswirft. Und da habe ich so meine Probleme damit gehabt, ja.
Also dieser schwankende Boden, das ist schon nicht gut für den Magen, ne?
Es rollt permanent. Dieses Boot hat keinen Kiel. Und im Schnitt sind es 3 bis 4 Meter Wellengang oder Seegang. dann darin zu kochen mit heißem Wasser und Feuer ist, ich meine, Feuer ist das größte Risiko an Bord. Wenn da was Feuer fängt, wo will ich hin? Es war genug Wasser da.
Ins Wasser.
Man stellt sich das so leicht vor, aber wenn diese, ich meine, dieses Boot besteht aus Kunststoff und aus Epoxidharz, wenn das mal Feuer fängt, ist natürlich schlecht. Und von daher sollte man da aufpassen und sich nicht auch mit dem heißen Wasser verbrennen, was ganz, ganz schnell geht. Ich meine, das ist ein ganz winziger Kocher. Da passen 0,5 Liter rein und der ist so schnell über die Oberschenkel gekippt. Also nicht einfach.
Was auch nicht einfach ist, ist dieses ständige Salzwasser. Die sitzen ja und rudern und dann das Salz auf der Haut. Diese Reibung hat ja auch dazu geführt, dass sie Wunden hatten.
Wer das in Rennruderboot kennt oder wer mal richtige Ruderboote auf dem Rhein oder Neckar gesehen hat, der weiß, dass diese Boote ja so einen Rollsitz haben. Also man sitzt nicht nur auf einer Bank und rudert, sondern man rollt mit dem Unterkörper vor und zurück, stößt sich mit den Knien immer ab. Und das bedeutet, der Hintern sitzt den ganzen Tag 12 Stunden auf einem Sitz und wird dann immer wieder vor und zurück und vor und zurück. Also man massiert sich quasi einen permanent nassen Hintern so lang auf, bis die Druckgeschwüre kommen. Diese ständige Durchfeuchtung an allen Körperhöhlen und Körperöffnungen. Es gibt Ausschlag, es gibt Salzwassergeschwüre. Dagegen könnte man sich ausziehen, dass man die nasse Kleidung nicht so dicht an der Haut hat. Dann verbrennt man sich aber in der Sonne, die ja doppelt so stark strahlt durch diese Reflexion im Wasser. Also das UV-Licht ist natürlich viel intensiver.
Aber Sie sind ja auch ohne Klamotten gerudert.
Das ist ein Spagat. Also man muss versuchen, irgendwie einen mittleren Weg zu finden. Es gelingt eigentlich fast nie. Es kommen immer diese unberechenbaren Variablen dazu. Zum Beispiel, dass ich die Sonnencreme irgendwann nicht mehr vertragen habe. Das ließe sich vorher alles nicht kalkulieren. Ich habe wirklich gedacht, ich habe alles kalkuliert, kenne jede Eventualität und jedes Detail. Kontrollfreak hoch 10. Und bin dann doch überrascht worden.
Ja, Janice Jackheit, Sie haben 3 T-Shirts mitgenommen. 3. Sind Sie damit ausgekommen?
Eins davon habe ich allerdings nur für die Ankunft in Barbados bereitgehalten, dass ich noch etwas Frisches, nicht Stinkendes habe. Ich bin ganz ehrlich, selbst nach 2 Tagen sehen die Shirts alle gleich aus. Sie sind alles nass, voll Dreck, Blut und Lebensmitteln und Rost. Es ist eine Katastrophe und irgendwann, man riecht es auch nicht mehr. Und man kann in dem Salzwasser weder sich noch die Kleidung waschen. Das geht nicht richtig. Und Süßwasser ist natürlich absolute Mangelware an Bord. Also versucht man meist ohne Kleidung zu rudern und wenn, ist dann eigentlich auch egal, wie sie riecht und wie sie aussieht, oder?
Ja, sie gehen ja abends nicht aus.
Hatte ich nicht geplant, nee.
Ja. Ihr Buch heißt Tosende Stille, Janice Jackheit, das haben wir schon gesagt. An sich ist das ja ein Widerspruch, tosend und still. Sie waren unterwegs für die Meeresschutzorganisation Ocean Care, die Kampagnen gegen Unterwasserlärm machen, Silent Oceans. Sie mussten lange Zeit Lärm ertragen. In ihrem Kopf, aber auch von außen.
Ja.
Jetzt denke ich ja, so ein Ruderboot, das ist eine ruhige Angelegenheit. Nein.
Habe ich auch vorher wieder gedacht, das wird alles ganz easy. Allerdings hat, und das ist wohl eine Kombination, es ist nicht nur der Lärm im Boot selbst oder am Boot selbst, also das Ruder schlägt permanent, da haben einige Sachen auch von der Konstruktion her nicht gestimmt. Der Wind heult permanent und pfeift, dass die Wellen schlagen ja richtig ein. Also das ist ja nicht so ein Schwappen, das schlägt ja richtig. Es kracht und quietscht und knallt, nur wenn dann die Stresskomponente dazukommt und ich hatte einige Momente, die so massiv waren, dass ich glaube ich, ja, ich weiß nicht, der Lärm im Kopf wird immer lauter. Es ist ein Grundlärm im Boot da und irgendwann beginnt der Kopf, diesen Lärm noch lauter zu machen, weil Lärm ist ja das, was wir daraus machen. Ich kann einen Bass in der Nachbarwohnung haben, ganz leise, und der treibt mich in den Wahnsinn. Und morgens mache ich meine eigene Party in der eigenen Wohnung, das finde ich toll, und die ist 50 Mal so laut, keine Ahnung. Das ist ein Element, wo der Kopf dann irgendwann durch diesen ganzen permanenten chronischen Stress, glaube ich, angefangen hat, selbst an diesem Lautstärkeregler zu drehen, die Reizschwelle zu verschieben. Da kommt der Reizentzug noch dazu. Diese ganze Kombination war der Albtraum. Und ich wiederhole mich, aber ich wäre manchmal tatsächlich fast über Bord gesprungen, um das zu vermeiden, dass ich das länger ertragen muss.
Warum haben Sie es nicht gemacht?
Das ist immer die gute Frage.
Angst?
Wenn man über diesen Moment hinweg ist, und es gab mindestens 2 Situationen, bei denen ich dachte, es ist vorbei. Einmal die Situation mit diesem Hai.
Mit diesem, ja, es ist ein Meerestier. War es ein Hai?
es war am Ende im Wal, nur das weiß man in dem Moment, wenn man im Wasser nicht, wenn man unter Wasser ist. Und ich hatte mich vorher schon am Bug mit dem Kopf geschlagen, also ich war etwas neben meiner.
War das die Stelle, wo Sie die Muscheln wegmachen
genau,
wollten?
Genau, also ich bin ins Wasser gesprungen, um dieses Boot von diesen Muscheln zu befreien. Bin mit dem Kopf gegen den Bug geschlagen und war auch wirklich, das Licht war aus im Kopf. Bin wieder reingesprungen ins Wasser. Dabei hat sich allerdings beim ersten Mal schon diese Einstiegsleine zugezogen. Und spring nochmal rein, krieg ja schlecht Luft und als Raucherin sowieso. Und putze diesen Rumpf hinten und irgendwas erwischt mich am Bein und schiebt mich einfach zur Seite. Und ich habe mich nur umgedreht und es war alles schwarz. Und natürlich dachte ich, das ist ein Hai. Dass das am Schluss ein Wal war, na gut, das hat dann erstmal eine Weile gedauert, bis ich aus dem Boot überhaupt wieder, oder bis ich in das Boot mal reingekommen bin. Aber ich bin ja nicht reingekommen. Also ist man im Wasser, hat eigentlich mit dem Leben irgendwann abgeschlossen. Man kämpft und kämpft und kämpft und kommt nicht raus. Und für mich war das Faszinierende eigentlich zu bemerken, hinter dieser ersten Panik kommt eine Stille.
Da war sie, die Stille.
Ja, und das ist auch genau die Stille, die ich eigentlich gesucht habe. Das ist aber nur ganz schwer zu transportieren. Das ist, ja.
Das war die eine Situation, es gab noch eine zweite.
Die zweite Situation war, als ich mich in einem Treibnetz eines Fishtrawlers verfangen habe. Der hat mich allerdings nicht gesehen. Ich konnte nicht mehr steuern.
Also Sie mit Boot?
Ich mit Boot, natürlich mit dem Steuerruder verfangen da drin. Und ich sehe nur, wie dieser Fischtrawler auf mich zukommt. Ziemlich schnell, ziemlich groß. Und vorne aus diesem Boot ragen am Bug so wie Speere, wie Harpunen raus, mit denen diese Bojen aufgesammelt werden. Also sah es aus, als kommt ein Raubritter mit mehreren Speeren auf mich
und
zu.
Und spießt mich auf.
Nachts in 3-Meter-Wellen. Und ich habe Raketen abgeschossen, sie haben mich nicht gesehen, sie hatten kein Funkgerät an Bord, kein AIS an Bord, also kein Identifikationssystem an Bord. Ich stand irgendwann an Deck, sie waren 50 Meter noch vor mir geschätzt, das ist ja nichts. Und habe eigentlich jetzt gedacht, es dauert noch ein paar Sekunden und sie fahren über mich hinweg und das war's. Also das war der zweite Moment und da war auch wieder am Anfang natürlich dieses Schlottern mit den Knien und man steht da und versucht noch zu filmen, weil ich habe das ja noch gefilmt und in der anderen Hand schieße ich diese Raketen und Handfackeln ab. Das ist verrückt und irgendwann danach kommt tatsächlich dieser Moment, wo man die Kontrolle abgibt, wo man weiß, ich kann jetzt nichts mehr machen. Und dieser Moment, diese Kontrolle abzugeben, wird gefolgt von einer Stille.
Okay, da ist sie wieder, die Stille.
Aber diese Parallele im Leben zu finden, zu sehen, dass viele meiner Probleme auch Kontrollprobleme sind, das hat mich etwas länger gekostet.
Sie haben unter anderem, um zu reflektieren an Bord, um auf andere Gedanken zu kommen, auch viel Musik gehört, unter anderem auch Annie Lennox mit dem Titel Don't Let It Bring You Down. Das hat ja auch eine Aussage. Was bedeutet Ihnen das?
Mir ist etwas aufgefallen bei diesen Titeln. Es sind meist Titel, die man eigentlich zu zweit hört. Das sind so diese Kuscheltitel eigentlich und dann sitzt man da Mutterseelen allein da draußen und hört sie sich allein an. Also man begibt sich in so einen Zustand, der etwas absurd ist. Ich habe keinen Bezug zu dem Text. Ich mag einfach ihre Stimme ungemein. Es gab einen zweiten Song, das war The Greatest von Cat Power. Da habe ich eher den Bezug zum Text nämlich gehabt. Es sind sehr starke Songs, sehr kräftige Stimmen, starke Frauen, die aber dahinter eine sehr, ja doch zerbrechlich wirken. Und dieser Widerspruch, dass man diese starken Stimmen und starken Frauen in den schwächsten Momenten hört, um sich irgendwie aufzuhellen und Kraft zu geben.
Das hören wir jetzt mal. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Janice Jackert, der Frau, die in tosender Stille ihren Frieden gefunden hat. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Darf ich das so sagen? Oder wäre das zu viel?
Es wäre zu kurz gefasst. Man findet vielleicht auf dem Meer diese Stille. Nur es ist nochmal eine zweite Herausforderung, diese Stille vom Meer in den Alltag zu übernehmen. Und ich bin da ganz ehrlich, es gehört eine zweite Reise dazu, die sich fast über 2 Jahre erstreckt hat, nämlich von der Ankunft in Barbados bis, ja, fast heute zu diesem Tag im Studio. Es ist nicht so einfach, wenn man wieder zu Hause ist, man fällt in die alten Muster zurück, die gleichen Rechnungen im Briefkasten, die vielleicht gleichen nörgelnden Freunde um sich herum und die Welt ist noch, man hat ja dann ein besseres oder ein geschärfteres Bewusstsein. Die Reizschwelle ist natürlich unten. Die Welt ist genauso verrückt wie vorher oder vielleicht sogar noch verrückter und alle Menschen drehen durch und dann findet man sich und da soll man jetzt die Stille wiederfinden, die man auf dem Meer hatte.
Ich habe eigentlich gesagt, Sie haben in tosender Stille Ihren Frieden gefunden. Mhm. Ja. So, ich dachte, Sie sind ein bisschen, haben Sie was von dem gefunden, was Sie gesucht haben? Sie haben Weihnachten an Bord gesagt, wir tragen alle ein Päckchen und Sie wollten Ihres dann endlich auspacken. Haben Sie das getan?
Ja. Und nicht nur meins. Es betrifft viele Menschen in meinem Leben, die auch ihr Päckchen, oft trägt man ja auch ein Päckchen gemeinsam. Das durften wir, glaube ich, auspacken. Und es ist ja auch eine schöne Geschichte, es immer noch auspacken zu dürfen, anstatt es jahrelang weiterzuschleppen oder noch schlimmer auf den Rücken anderer Menschen abzuladen, weil man es selbst nicht mehr tragen kann. Das war eine Erkenntnis für mich, festzustellen, dass wir, das hört sich jetzt platt an, aber dass wir alle Menschen in einem Punkt eigentlich gleich sind. Wir wollen alle nur glücklich sein. Und ich glaube, das, was uns unterscheidet, ist einfach die Anzahl der gescheiterten Versuche und die damit verbundene Frustration. Und wenn jetzt jemand vor mir steht, der sein Päckchen eben noch trägt oder der es nicht mehr tragen kann und jemand anderem auf den Rücken lädt und sich an anderen irgendwie abwetzt, wenn ich erkenne, dass dieser Mensch auch nur glücklich sein will oder wollte und vielleicht auch gescheitert ist, dann empfinde ich doch diesen Menschen ganz anders. Das heißt, ich muss doch diesen ganzen Hass der Welt, diesen Lärm der heutigen Welt doch gar nicht mehr annehmen. Ich mache das doch oder ich habe doch den Lautstärkeregler in der Hand. Aber das zu erkennen, das war ein langer Weg, klar.
Der Lärm in unseren Köpfen ist die Ursache für den Lärm im Ozean, schreiben Sie. Und solange Sie selber Lärm im Kopf haben, seien Sie keine gute Botschafterin gegen Unterwasserlärm. Haben Sie jetzt noch Lärm im Kopf, Janice Jakait? Jetzt?
Wenn ich jetzt Nein sage, glaubt es mir ja keiner.
Also die Wahrheit sagen.
Ich genieße das Leben, wie es ist. Und es gibt Momente, in denen ich auch den Lärm genieße. Auch die positiven Dinge sind Lärm. Ich habe einen Moment unglaublich, man sagt so schön Eustress, euphorischen Stress durch diese ganzen, das ist ja eine Erlebnisreise mit dem Buch. Wunderbares Feedback, man trifft wunderbare Menschen und die Leser öffnen sich und ich genieße das. Ich bin in Tränen den halben Tag. Das ist Lärm, das ist positive Lärm. Und das andere ist negative Lärm, wenn es mal nicht so toll läuft. Aber es ist der gleiche Lärm und wenn ich erkenne, dass ich eigentlich für beides den Lautstärkenregler habe, dann entscheide ich, wie viel möchte ich links hören, wie viel möchte ich rechts hören, möchte ich vielleicht auch mal Stereo hören, möchte ich ein bisschen, ja, keine Ahnung, das manisch-depressive, das war's nämlich auf dem Ozean, der Ozean ist manisch-depressiv, er kommt morgens und liefert dir ein wunderschönes Foto zum Sonnenaufgang und 5 Minuten später kommt der nächste Sturm von hinten und haut dich wieder um, dieses ständige Auf und Ab und Auf und Ab. Dann kann man entscheiden, ob man das noch mitnehmen möchte oder nicht. Und ich bin heute an dem Punkt, wo ich meinen Lärm bewusst regeln darf. Vielleicht sollte ich das so sagen.
Das erinnert mich wieder so ein bisschen an den Control-Freak. Ich regel das. Ich mache das mir so, wie ich das will.
Ist ein Widerspruch. Nur ich habe für mich erkannt, dass ich eigentlich gar nichts kontrolliere. Das heißt, das hört sich jetzt auch wieder so sehr kitschig an und ist schrecklich spirituell, aber wir glauben immer, dass wir Richter und Henker über unsere Identität sind und über unser Schicksal sind. Was wir nicht bemerken, ist, dass wir dieses kleine bisschen Achtsamkeit sind und dass so viele Dinge um uns herum passieren, die auf uns einen ganz gigantischen Einfluss haben, den wir nicht kontrollieren, aber uns könnte jetzt die Studiodecke auf den Kopf fallen, die Erde könnte aufreißen, uns verschlingen, die Sonne könnte explodieren. Das sind jetzt so verrückte Beispiele, aber es sind Millionen Dinge jeden Tag. Und wir schätzen das nicht mehr, wir erkennen nicht mehr die Demut diesem Ding gegenüber, nämlich, dass es uns erlaubt ist, bisher durchgehalten zu haben und nicht von der Sonne verschluckt zu werden. Das ist jetzt ein bisschen lächerlich, aber...
Nein. Sie setzen sich ja auch in Ihrem Buch damit auseinander.
Ganz intensiv.
Sie sagen, die komplexen Naturwissenschaften sind Ihre Götter geworden.
Gewesen.
Aber so richtig hat Ihnen das nicht geholfen bei der Sinnsuche. Ja? So, dann sagen Sie, Sie beten schon zu Ihrem Gott. Ihrem Gott.
Aber wer ist der Gott?
Aber wer ist der Gott?
Das bin ich ja selbst. Das ist ja dieses gefährliche Satzkonstrukt, das ich im Buch gewagt habe. Die Welt ist das, was ich aus ihr mache. Und ich bin das, was ich glaube, was ich bin. Das war bisher meine These. Nur alles, was ich denke, was ich bin, ist Inhalt von Gedanken. Die Welt, das, was wirklich ist, was ich wirklich bin, ist doch nicht Inhalt von Gedanken. Und alles, was ich sehe, wahrnehme, passiert doch irgendwo in meinem Gehirn. Die Welt, die ich sehe, passiert auf meiner Sehrinde. Also ist doch die wirkliche Welt, die ich sehe, nicht die Welt, die da draußen ist. Also kann ich doch gar nicht wissen, wer ich bin, was die Welt ist. Im besten Fall ist die Welt ein Wunder oder das, was hinter den Gedanken liegt, aber nie das Konzept oder diese beschränkten paar Worte, die ich spreche, um diese Welt zu beschreiben. Das ist ja ein Witz. Also wie kann ich mit diesem Ego-Verstand oder wie man das nennen mag, hergehen und sagen, ich weiß, wer ich bin. Ob ich das nun verpacke in Relativistik und Kosmologie und Quantenphysik oder ob ich das verpacke in Religion, Spiritualität oder Esoterik, das ist doch alles wurscht, sage ich mal so. Frankfurterisch.
Im 11. Kapitel sind Sie endlich frei, schreiben Sie. Wie fühlte sich das an?
Oh, jetzt haben Sie mich erwischt. Haben Sie jetzt gesehen? Das zuckte mir jetzt durch den ganzen Körper.
Steht aber in dem Buch.
Ich weiß, ich hätte jetzt auch eher die Tendenz, wieder in Tränen auszubrechen. Sie merken es. Ich kann es nicht beschreiben. Das Freiheit ist das, was hinter der Begierde Freiheit liegt. Wenn ich das Glück jage, jage ich irgendwelche Konzepte. Ich möchte mehr Geld, ich möchte einen anderen Beruf, ich möchte Familie, Kinder. Das ist für meinen Kopf Glück. Aber dieses Jagen dieser Begierden ist ja eigentlich dieses Getriebensein. Das ist ja eigentlich das Unglück. Das ist ja absurd, oder? Ich schnitze mir Karotten, hänge sie mir vor die Nase und jage sie und wundere mich dann, dass ich in dieser Jagd erschöpft bin und kaputt gehe. Die Freiheit ist das Loslassen all dieser Dinge, die der Kopf glaubt, die Freiheit, Glück und Liebe sind. Nämlich einfach das Loslassen von Kontrolle, das Loslassen von Begierden. Wie Buddha ja so schön sagte, ich meine, ich habe es nicht wirklich mit Buddha, aber wir leiden, weil wir begehren. Und wenn wir damit aufhören und einfach mal das nehmen, was wir haben, weil ich glaube, Leiden und Unzufriedenheit ist einfach, ich begehre etwas anders als das, was ich habe. Und je größer der Spalt zwischen dem, was ich habe und dem, was ich will, ist, umso mehr leide ich. Und wir leben ja auch heute lieber in der Vergangenheit. Bereuen oder betrauern das, was hinter uns liegt oder hoffen oder befürchten das, was vor uns liegt und sind da links oder rechts irgendwo unterwegs, aber nie in dem Moment jetzt. Und wenn ich nämlich mal in diesem Moment bin, das hört sich wieder so schrecklich an, hier und jetzt, wir kennen ja diesen blöden Spruch, aber es ist so, wenn ich nur hier und jetzt bin, ist alles perfekt. Und es ist perfekter, als es der Kopf und der Verstand machen will. Nur wir haben das nicht gelernt. Für uns gibt es nichts, das kostenlos und ja, ich mag dieses Wort nicht, aber er bedingungslos da ist. Wir haben in der Schule gelernt, alles kostet Anstrengung, um etwas zu erreichen.
Ja, Janice Jakait, Sie waren IT-Beraterin, haben den Job hingeschmissen, haben diese Reise gemacht, haben das Buch geschrieben. Wovon leben Sie jetzt?
Im Moment lebe ich vom Buch.
Mhm. Könnte das Motto Ihrer Aktion lauten, vorwärts fahren, rückwärts schauen? Auch im Hier und Jetzt vorwärts schauen?
Ich glaube, wenn man vorwärts fährt und rückwärts schaut, das egalisiert sich ja. Und dann findet man sich ja in der Mitte. Und ich glaube, das Motto der Reise ist eher das sich finden in der Mitte zwischen dem, was vor mir liegt und dem, was hinter mir liegt. Und ja, ich denke einfach, es ist der mittlere Weg.
Das nächste Projekt, Sie haben ja Großes vor, habe ich auch gelesen.
Ich habe nichts mehr vor.
Ja, Sie haben nichts mehr vor. Wollten Sie nicht...
Es tut sich einfach die Tür auf. Und
wollten Sie nicht im Kiteboot irgendwie...
Genau, ich möchte, das war ja schon vor diesem Ruderprojekt eigentlich der Plan, die ganze Welt zu umrunden. Als zweite Kampagne mit einem Segelboot über den Pazifischen Ozean und als dritte Kampagne mit einem Kiteboot über den Indischen Ozean. Und hätte sich mein Leben nicht so radikal geändert, würde ich auch diese Projekte heute bis in den Untergang vorpushen. Aber ich möchte ja gar nicht mehr untergehen. Ich möchte eigentlich ja einfach nur so sein, wie ich bin. Und nehme den Moment. Und im Moment gehen die Türen nämlich auf für den Pazifik. Und ich sehe im Moment ein Segelboot mit einem Segel, auf dem das große Ocean Care-Logo ist. Und das macht mir Spaß. Und Ocean Care gehört dazu mit dieser Unterwasserlärmkampagne.
Das müssen wir nochmal erklären. Mhm. Unterwasserlärmkampagne heißt, es gibt große Boote, die Lärm verursachen, was für die Lärm. Tiere, für die Meerestiere, ich möchte sagen, manchmal tödlich ist, weil sie nicht mehr kommunizieren können.
Es betrifft vor allem Militärsonare, die Geräuschpegel haben, dass sie unter Wasser taub sind, innerhalb von ein paar Millisekunden. Und es betrifft Schalldruckkanonen, mit denen man Unterwasserexplosionen ausführt. Nun haben wir das Problem, unter Wasser, die Fische sehen schlecht und die Meeressäuger sehen noch schlechter. Sie sind auf diesen Hörsinn angewiesen, kommunizieren und orientieren sich darüber. Und wir haben jetzt Lärmquellen künstlicher Natur, deren Lärm sich tausende Kilometer weit ausbreitet und eigentlich den kompletten Ozean mit einem Lärmteppich eindeckt und den Fischen und Meeressäugern verkocht das Gehirn. Und was wir sehen, wenn mal wieder ein Meeressäuger, ein Wal und Delfin strandet, das ist einfach nur die Spitze des Eisbergs. Und es ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen im Meeresschutz, die wir aktuell haben. Nur ist auch einer der größten Lobbyistenverbände, die da hinten dran stehen mit Militär und Ölindustrie. Deswegen wissen wir so wenig davon. Und ein Beispiel möchte ich jetzt noch unbedingt reinbekommen. Es sind diese Offshore-Windparks, von denen wir in der Schule lernen, saubere Energie aus dem Nichts, aus dem Wind. Jetzt sind wir alle glücklich, jetzt können wir wieder unseren Strom verbraten. Da sterben Tausende an Fischen und Meeressäugern einfach unter diesen Rohren, und an denen diese Windräder montiert sind und die in diesen Meeresboden verankert werden. Das sind so massive Geräuschpegel, da darf kein Monteur hin, um da mal was zu reparieren. Da muss alles abgeschalten werden. Wir haben keine Ahnung, was wir wirklich anrichten. Aber wir glauben, wir können es kontrollieren.
Ich möchte so negativ nicht aufhören. Ich möchte gerne noch über den Wal reden, der Sie begleitet hat lange. Das gibt einen sehr schönen Moment in Ihrem Buch, wo Sie mit dem Wal Auge in Auge sind.
Ich wache morgens auf von einem Geräusch, getrieben. Das war ein abblasender Wal. Und den hatte ich schon 2 Wochen an meinem Boot. Er begleitet mich nämlich seit 2 Wochen. Es ist der gleiche Wal, von dem ich mal dachte, es sei ein Hai, und er frisst mich auf. Er weckt mich morgens, ich gehe natürlich raus, filme, baue die Kameras auf, und irgendwann taucht er auf, neben dem Boot, direkt neben dem Boot, bleibt über dem Wasser und schaut mich an. Er schaut nicht das Boot an, er schaut mich an, schaut mir wirklich genau ins Auge, sekundenlang. Und man löst sich in so einem Moment auf. Und als wäre das nicht schon schön genug, kommen vom Horizont in dem Moment wie auf einer Postkarte aus dem Sonnenaufgang Delfine, 50 Stück. Die bleiben eine Weile und irgendwann verschwindet Wal und die ganze Delfinschule und ich bin allein. Und wenn Sie wissen wollen, was Einsamkeit ist, diese Momente zeigen Sie ihn. Kann man alles auf der Webseite Row for Silence nachlesen. Da gibt es auch wunderschöne Bilder und Videos dazu. Kann ich eigentlich nur einladen, da mal vorbeizuschauen, wenn man, ja.
Ich bin ergriffen. Ich bin wirklich ergriffen. Und diesen Wal, finde ich, Wale sind wunderbare Tiere.
Es sind alles wunderbare Geschöpfe,
ja,
und vor allem wir,
auch.
Dass wir so wunderbare Geschöpfe aus diesen Walen machen dürfen, oder? Wir sind ziemlich gut, oder?
Ja.
Ziemlich wunderbar, wissen wir
ziemlich,
das?
Ziemlich wunderbar.
Ja.
Wir hören jetzt zum Schluss dieses wunderbaren Gesprächs den Titel, den Sie vorhin schon genannt haben, nämlich von Cat Power, The Greatest. Was sagen Sie zu dem Lied?
Das ist ein absoluter Tough-Song, weil ich immer dachte, der Titel heißt The Greatest, ich bin die Größte. Ich habe im Leben immer gedacht, ich bin die Größte, die Stärkste, die Klügste und Intelligenteste. Und es ist einer der schwächsten Songs eigentlich, also einer der zerbrechlichsten Songs, den man dann hört, wenn man wirklich am schwächsten ist. Und dieser Widerspruch trifft in mir tatsächlich genau auf ein wundes Herz, weil ich ein schwaches Wesen war, das einfach nur geliebt werden wollte und das seine Schwäche zeigen wollte, das einfach so sein wollte, wie es ist. Also ich wollte so sein, wie ich bin und nicht so, wie man von mir erwartet, wie ich bin. Und man hat von mir erwartet, the greatest zu sein. Vor allem ich habe das irgendwann von mir erwartet, aber das bin ich gar nicht.
Schön, dass Sie so sind, wie Sie sind. Wir haben jedenfalls hier viel Spaß gehabt. Danke für dieses schöne Gespräch. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Danke für die Einladung.